Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute wieder mit einem Gast, mit einem ominösen Gast, der schon hier und da ein bisschen aufgetaucht ist, vor allem im Impressum von Fitbikes. Hallo Matthias.
Hallo Markus.
Schön, dass du da bist. Wer bist du denn?
Ich bin der zweite Geschäftsführer bei Fitbikes, bin für CFO, COO in meiner Rolle und bin jetzt seit knapp 3 Jahren bei Fitbikes.
Genau, und bevor wir jetzt ein bisschen einsteigen, warum, weshalb das sozusagen passiert ist und was sein Deck-Doing ist, lass uns mal ein bisschen in deine Vergangenheit eintauchen, wer du, also was du da gemacht hast in der Vergangenheit. Also lass mal anfangen, wann bist du geboren? Nein, nicht so weit.
Also ich fange mal so ein bisschen an. Also ich bin jetzt dieses Jahr 40 geworden, das heißt, ich habe schon ein bisschen was auf dem Buckel. Das heißt, ich habe ganz normal studiert, bin dann eigentlich Dienstleistungsmanagement studiert, was jetzt nicht klassisch Finance ist, bin aber durch das duale Studium, das ich gemacht habe, in den Finance-Bereich reingekommen und fand es von vom Start weg spannend, mich da drin auszutoben, welche Möglichkeiten es auch gibt in dem Bereich und bin dann letzten Endes im Controlling gelandet. Und habe mich über diverse Erststationen dann im Endeffekt erstmal im Klinikbereich wiedergefunden. War ein paar Jahre im Klinik-Controlling, also im Gesundheitswesen. War eine total lehrreiche Zeit tatsächlich, weil dort so viele Reglementierungen waren, dass man da wirklich im Endeffekt jeden Schritt 3-mal überdenken musste, bevor man ihn geht. Und das war sehr, sehr lehrreich tatsächlich und eine sehr gute Schule, weil man auch keine großen Teams hat, weil im Gesundheitswesen weiß man ja, ist kein Geld da. Von daher war das eine sehr lehrreiche Zeit, bis ich dann da ausgebrochen bin und zu den Bavaria Studios gegangen bin. Das war so mein erster Media-Ausflug. Und habe dort dann viele neue Themen kennengelernt, Projektmanagement kennengelernt, Schnittstellen zur IT kennengelernt, Warenwirtschaftssysteme und war auch in dem Bereich aber immer noch sehr operativ tätig. Also das heißt, wenn man sich die Finance-Karriere per se immer anschaut, fängt man in der Regel mit sehr, sehr bodenständigen, sehr operativen Tätigkeiten an. So ich auch. Also das war bei mir genau dasselbe. Da ging es dann vom normalen Buchen, normale Tätigkeiten in der Buchhaltung, wie auch im Controlling, Reporting-Erstellung, Ad-Hoc-Analysen aufbereiten, los. Und hat sich dann über die diverse Stationen, wie gesagt, erst Klinik, dann Bavaria Studios, hin entwickelt zu einem eher strategischem Controlling. So wollte ich auch immer vorgehen. Das war auch immer so ein gewisser Karriereplan, den ich dann verfolgt habe. Und bin dann wieder in die Klinik zurückgewechselt tatsächlich. Von den Bavaria Filmstudios zu der Sana Kliniken AG damals als Referent Konzerncontrolling und Risikomanagement. Und das war sehr strategisch angelegt. Also das war eine Position, wo ich sehr viel Projektmanagement gemacht habe, wo ich ganz neue Sachen ausprobieren konnte im Sinne von, wie plane ich ein Krankenhaus tatsächlich auf einer grünen Wiese, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, mit welchen Abteilungen, wie strategisch ist es ausgerichtet, um das sozusagen als Blaupause für bestehende Krankenhäuser herzunehmen, wo sie investieren sollen und wo sie vielleicht Leistungen zurückfahren sollen, um die optimale Aufstellung zu haben für die Zukunft, was einerseits die Nachfrage, ist ein bisschen doof im Gesundheitswesen von Nachfrage zu sprechen, aber wo die Patienten quasi allokiert sind und wo aber auch dann entsprechende Vergütung da ist, weil es wird ja quasi dort sehr genau geschaut, was du für Prozeduren, für Diagnosen sozusagen im Krankenhaus abrechnest. Und das war runtergebrochen wirklich eine Möglichkeit dann für Standorte, sich selbst zu challengen in einem Benchmarking-Tool, um dann sozusagen wieder dementsprechend sich neu aufzustellen und optimierter aufzustellen. Das war der Grundstein, auch für mich so ein bisschen immer in diesen Benchmarking-Bereich auch immer zu investieren und Mühen und Sachen und Notwendigkeiten sozusagen zu sehen, mich mit anderen zu vergleichen und bestenfalls mit den Besten im Markt zu vergleichen. Das ist ein Riesenargument, um sich persönlich auch immer weiterzuentwickeln. Nicht nur sich, sondern auch seine Firma. Und genau, dementsprechend war das ein sehr spannendes Projekt. Bin da auch viel in Deutschland rumgereist tatsächlich, habe die verschiedenen Kliniken besucht, habe das dann vorgestellt und gecoacht, wie man damit dementsprechend wie die Handhabung ist. Das war eine total spannende Zeit, aber auch eine sehr anstrengende Zeit, wenn man dann sich vorstellt, in der Früh von München nach Düsseldorf zu fliegen, im Mittag von Düsseldorf nach Hamburg und dann noch von Hamburg nach Berlin an einem Tag und dann den Pitch für das Programm letzten Endes dreimal am Tag durchzieht.
Das waren die Zeiten vor Corona, oder? Wo man sagt, heute machen wir das per Teams machen.
Heute würde das tendenziell per Teams funktionieren. Damals war es so, dass es tatsächlich noch vor Ort Pitches waren und man dort dementsprechend den direkten Kontakt auch gebraucht hat, weil es auch ein sehr erklärungsbedürftiges Thema war, sage ich jetzt mal. Und tatsächlich war es einfach noch nicht die Zeit tatsächlich für digitale Meetings. Das war damals 2017, 2018. Genau. Dann war so der Punkt erreicht, als ich dort auch so ein kleines Projektteam geführt habe, wo für mich dann so der Schritt war, okay, jetzt will ich doch tatsächlich, ich fand das ziemlich cool und jetzt will ich tatsächlich mal mehr Verantwortung haben. Das war für mich ein Riesenthema, dann auch Personal zu führen und zwar nicht nur im Projekt, sondern auch dann darüber hinaus in Teams und in Abteilungen. Und dachte, ich habe das ganze Rüstzeug beieinander, um da langsam reinzustarten und bin dann zu Media Plus, also wieder so ein bisschen mehr in die Media-Ecke, Medien-Ecke. Werbung ist eine der größten Agenturen weltweit und die größte inhabergeführte. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile Europa, weltweit, deutschlandweit, auf jeden Fall.
Groß.
Ist groß. sollte dort eigentlich als Stellvertreter anfangen von dem dortigen Leiter im Controlling und Abrechnung und Finance-Themen. Und wie das Schicksal manchmal so spielt, war es dann so, dass ich an dem ersten Tag angekommen bin und es hieß, übrigens, der dich eingestellt hat, der ist verhindert, der ist gerade nicht da. Okay, nicht da, okay, was bedeutet das? Ja, du müsstest das jetzt interimsweise machen, was er gemacht hat. Und dann bin ich quasi von heute auf morgen Abteilungsleiter gewesen.
Ohne Einarbeitung.
Ohne überhaupt zu wissen, was ich da tue. Und das war eine, das war, wie gesagt, das wäre vorher schon so ein Sprung ins kalte Wasser gewesen, weil ich ja auch davor, wie gesagt, Projektteams geführt habe, aber jetzt nicht direkte Führungsverantwortung hatte. Aber das war dann nochmal ein paar Meter tiefer und ein paar Grad kälter, das Wasser, in das ich da reingesprungen bin. Und war dementsprechend ein extrem krasses Learning. Also ich glaube, und das tatsächlich so viele Fehler in einem halben Jahr machen zu können, und daraus lernen zu können, wie ich hatte, das ist sehr, sehr selten. Aber es hat mir natürlich auch ganz, ganz klar extrem viel geholfen. Also ich konnte so viel Neues lernen in so kurzer Zeit. Es war auch sehr arbeitsintensiv, natürlich. Aber ich konnte natürlich wahnsinnig viel dazulernen. Hatte dann zwischenzeitlich bis zu 50 Mitarbeiter in den Abteilungen, in den diversen, in Abrechnung, Controlling, Qualitätsmanagement. Was schon echt eine große Hausnummer ist, ja, wenn man überlegt, dass wir jetzt aktuell bei 30, 31 Mitarbeitern stehen, war das nochmal eine Nummer höher, aber es war auch natürlich sehr anstrengend, aber hat mir natürlich viel, viel gegeben in der Zeit. Also da war ich 4 Jahre insgesamt und war eine fantastische Zeit, aber auch, wie gesagt, dann auch irgendwo ein Punkt, man gesagt hat, es waren so viele verschiedene Baustellen, so viele verschiedene Aufgaben, die ich da wahrgenommen habe. Wir hatten eine Verschmelzung von 2 Holding-Strukturen sozusagen, weil eine komplette Holding von der Partneragentur in uns aufgegangen ist. Dann kann man sich vorstellen, da kamen nochmal ordentlich Aufgaben mit dazu. Und das waren Riesenprojekte. Und da ist dann irgendwann mal auch, wenn man dann, nenn es mal, am Ende ist, dann auch irgendwann auch gut. Ja, also da ist dann auch irgendwann so der Punkt erreicht, wo man sagt, ja, jetzt muss ich dann doch mal was Neues sehen. Und war für mich auch in einer Situation, wenn man so in so Konzernthemen drin ist, Das war halt, bei der Media Plus war es eine Zwischenholding. Ja, also es gab noch eine Holding oben drüber von der Serviceplan und es gab noch den Inhaber und es gab Geschäftsführer der verschiedenen Agenturen und es gab noch ein Controlling-Team oben drüber und es gab noch einen anderen CFO und noch ein Management-Board und ein Management-Director-Board. Und naja, irgendwann muss man sich dann trotzdem bei großen Sachen immer wieder vergewissern und abstimmen und ins nächste Gremium, um dann tendenziell die ein oder andere Freigabe für, sei es Tools, Änderungen, Überlegungen zu bekommen. Und da war für mich dann auch irgendwann so der Punkt, zu sagen, nochmal einen anderen Ansatz im Leben zu wählen, einen anderen Schritt zu wählen und aus diesen ganzen, ich nenne es mal großen oder größeren Unternehmungen, wo ich auch war, also jetzt Sana mit damals 2,7 Milliarden Euro Umsatz, Media Plus auch mit Serviceplan zusammen über 1 Milliarde.
Pass mal gut rein.
Ja, da pass mal, also das ist ja das Ziel, wo wir irgendwann hinwollen. also habe ich so verstanden damals. Quatsch beiseite. Wo mir dann einfach in mir die Überzeugung greift ist, dass ich meine persönlichen Erfahrungen noch besser weitergeben will, so ein bisschen den Fußabdruck sehen will von mir selber und da einfach auch noch mehr in den Entscheidungsprozess, wo strategisch in der Unternehmung hingeht, da Fuß fassen will. Und wie es der Zufall so will, haben sich dann unsere Wege gekreuzt tatsächlich. Und das war jetzt knapp 3 Jahre her. Es ist wie ein Wischer.
Echt, das ist schon 3 Jahre?
Ja? Das ist schon fast 3 Jahre, ja. Also wenn jetzt das Kalenderblatt nochmal umfällt, dann sind es 3 Jahre, wo ich da bin. Fühlt sich an wie 1, manchmal wie 5, aber das ist, glaube ich, genau der Reiz, den das Ganze ausmacht. Und habe mit keiner Faser den Schritt sozusagen bereut bisher. Jetzt bin ich quasi hier und durfte jetzt auch in den vergangenen, jetzt dann fast 3 Jahren, auch wieder sehr viel Neues kennenlernen, sehr vieles mit anpacken und freue mich einfach jeden Tag tatsächlich hier zu sein und auch das Team und uns als Headquarter oder insgesamt als Fitbikes wachsen zu sehen. Also das ist eine sehr, sehr spannende Reise tatsächlich, weil wir, glaube ich, in den vergangenen 3 Jahren auch du hast immer gesagt, wir sind im Kindergarten oder in den Kinderschuhen. Ich glaube, wie gesagt, wir sind jetzt schon ein paar Schritte weiter. Ja, manchmal sind wir noch so ein bisschen vielleicht im Vorschulalter. Bei manchen.
Ich habe immer gesagt, Fitbikes wie ein Kind.
Ja.
Und wir sind aber noch ganz am Anfang der Reise und jetzt sind wir vielleicht gerade in der Krabbelgruppe und auf dem Weg zum Kindergarten. Jetzt sind wir vielleicht nicht im Kindergarten, schon in der Grundschule.
Ja.
Aber wir sind halt noch wirklich ganz, ganz am Anfang von der Reise.
Genau, aber trotzdem waren das ein paar, so das Lesen lernen und so gerade. Also ich glaube, das sind so ein paar Schritte tatsächlich, die wir jetzt gegangen sind. Dementsprechend freue ich mich auf all das, was in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren auch noch dazukommt.
Gut, da wollen wir noch ein bisschen gleich noch drauf einsteigen, wie, worum, weshalb, so in der Form. Aber lass uns noch mal vielleicht ein bisschen in deine in deine Zahlenaffinität einsteigen, weil es gibt ja wenig Menschen, also zumindest kenne ich wenig Menschen, die ein breites Grinsen kriegen, wenn sie eine Excel-Tabelle aufmachen. Und umso größer die Excel-Tabelle, umso größer das Grinsen. Und ich persönlich kriege dann eher das Würgen so. Und kann mir 20 andere Dinge vorstellen, als irgendwelche Excel-Tabellen hoch und runter zu jubeln. Wann war denn so in deiner bewegten Vergangenheit, der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt merke ich, mit Zahlen kann ich ganz gut und das macht dir Spaß oder so?
Das war wie am Anfang beschrieben. Also ich habe eigentlich was komplett anderes studiert mit Dienstleistungsmanagement und es war tatsächlich mein erster Einsatz bei der Deutschen Post damals, wo ich mein duales Studium gemacht habe als Praxiszeit. War es tatsächlich dort, als ich die Marketing-Controlling dort angesiedelt war und das Nutzungsverhalten der damaligen Kunden sozusagen, der philatelistischen Produkte, was Briefmarken etc. angeht, analysieren durfte und sozusagen Nutzergruppen zu analysieren und dementsprechend oder Kundengruppen. und dort sozusagen dann den optimalen Kunden zu finden, wie man die sozusagen bewirbt aus dem Marketing, mit welchen Produkten, also wer kauft was und warum kauft er das. Und das war tatsächlich auch so eine Excel-Tapete, die ich damals gebastelt habe aus den ganzen Informationssystemen. Und da habe ich mich irgendwie total verkünstelt in einer Excel mal und habe dort, glaube ich, 2-3 Wochen dran gebastelt für meinen damaligen Chef, der dann auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Es war ein Marketingler, so, also dementsprechend hat er auch nicht so viel mit Zahlen am Hut, was Excel angeht. Und dann bin ich mit dieser Tabelle auf ihn los und habe gesagt so, ja, und dann die Produkte bei 62 bis 65-Jährigen und das irgendwie so knapp unter 50 und keine Ahnung. Und dann schaut er mich irgendwann an und sagt so, ey, bei dir haben sie ja echt irgendwas ganz falsch.
Falsch verknüpft,
so nach dem Motto. Also du bist hier irgendwie falsch in der Abteilung. So. Aber wir sind dann noch tiefer eingestiegen und tatsächlich haben wir dann dort bestimmte, also die Kampagnen dementsprechend dann anders ausgesteuert. Und tatsächlich hat man dann auch an der einen oder anderen Stelle schon einen guten Erfolg gesehen, einen messbaren Erfolg sozusagen. Und das war der Punkt, wo ich dann gemeint oder für mich festgestellt habe, so, wenn du hinter diese Zahlen blicken kannst und aus diesen Zahlen für dich und auch für andere Handlungsempfehlungen ableiten kannst, dann ist es schon ein sehr scharfes Schwert, das du da sozusagen dann schmieden kannst. Und war auch immer für mich ein Punkt, wo ich sage, die Zahlen per se und diese Tapeten, ja, das ist alles schön und gut und ich kriege da wirklich ein Grinsen, wenn ich da eine tolle oder gut aufbereitete Tabelle sehe.
Unvorstellbar.
Aber es ist ja nicht die Tabelle per se, sondern es ist die Ausarbeitung der Handlungsempfehlungen danach. Also was sagen diese Zahlen aus und was kann ich denn letzten Endes strategisch, operativ daraus ableiten? Und das ist die Macht der Zahlen. Die Macht der Zahlen ist nicht zu glänzen, dass die Tabelle besonders schön oder groß oder sonst was ist, sondern die Macht der Zahlen ist, auf dieser Basis dann sozusagen Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das ist das, was mich immer fasziniert hat. Also nicht per se, also auch natürlich, wenn es eine schön verformelte Excel ist, aber auch eben, wie gesagt, eben diese Quintessenz, die man da draus hat, diese Aussage, die man dann draus ziehen kann, um seine Arbeit zu verbessern, um die Ergebnisse zu verbessern. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, Einsen und Nullen, also auch wie aus der IT. Ja. Es gibt Erfolg und es gibt Misserfolg. Und ich glaube, letzten Endes gibt es auch gar nicht so viel dazwischen bei vielen Themen. Und am Ende musst du schauen, dass du auf der Seite des Erfolgs stehst. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und je mehr man begreift, was man tun muss, ja, desto eher trifft man die richtigen Entscheidungen. Ja. Klar kann man auch nach Analyse von den ganzen Sachen auch mal ins Klo greifen und mal dementsprechend die falsche Entscheidung treffen. Aber ich sage mal, man minimiert das Risiko schon deutlich, indem man seine Zahlen kennenlernt, seine Zahlen versteht, seine Zahlen interpretieren kann und dann letzten Endes, wie gesagt, die richtigen Entscheidungen trifft.
Also ich finde es beeindruckend, wie man so grinsen kann, wenn man viele Zahlen auf einen Haufen sieht. Aber okay, da hat ja jeder seine Stärken und Schwächen. Von daher ist es ja gut, sozusagen, dass du da bist. Aber da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Als du das erste Mal sozusagen mit Fitbikes in Berührung gekommen bist, was waren so deine ersten Gedanken dabei?
Also man muss dazu sagen, ich kann es vorher nicht. Also das war wirklich so im Zuge dieser ersten Gespräche.
Nicht einmal eingestellt. Nicht einmal eingestellt.
Ja, das ist, wenn du aus einer anderen Ecke kommst, das ist tatsächlich so. Was mich am Anfang tatsächlich echt abgeholt hat, war tatsächlich die Geschichten drumherum. Also das war, ich habe mir dann als allererstes, glaube ich, tatsächlich mal die Shop-Bewertungen durchgelesen. Das war eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe.
Also die Google-Referenzen.
Die Google-Referenzen.
Von dem Standort, genau. Bergamo Land, Tagierung oder so.
Genau. Das war tatsächlich das Erste, das ich gemacht habe, weil ich mir dachte, auf der Homepage, wer wird Mords geworben hier mit Individualität und das Fitbike-System und das Ergonomie und so weiter. Also das war so diese ersten Schlagworte, die ich gelesen habe. Und dann dachte ich mir so, naja, da gucken wir mal, ob das tatsächlich so ist. Ja, und dann habe ich mir die Google-Bewertungen durchgelesen und dachte mir so, Respekt, scheint wirklich so zu sein. Ja, es scheint wirklich das Hauptziel so sein, zu sein, den Kunden in den Fokus zu stellen und dass der Kunde das richtige Rad bekommt. Und das war für mich tatsächlich auch das mit eines der entscheidenden Momente am Anfang, wo ich gesagt habe, okay, man glaubt an das, was man dementsprechend nach vorne rausgibt. Und deswegen wollte ich das dann auch noch mehr kennenlernen und fand es dann damals auch, als ich es, wie gesagt, so peu à peu über die ganzen Gespräche und so weiter dann kennengelernt habe, hat sich das immer mehr bewahrheitet. Und auch dieses Zusammenstehen als Gruppe. Also das sind so die ersten Punkte, die ich sozusagen mitbekommen habe. Und das ist etwas, was unfassbar wertvoll ist, tatsächlich. Also dieses Zusammenspiel von dem äußeren Auftreten und auch den Taten, die dann danach folgen. Also wie wir mit Kunden umgehen, wie wir untereinander als Kollegen umgehen, wie wir mit den Lizenzpartnern umgehen. Das trifft alles genau diese Schlagworte. Also wir vertrauen einander, wir teilen die Informationen miteinander und wir versuchen uns jeden Tag ein Stück besser zu machen. Und das ist, glaube ich, das, was einfach auch Fitbikes ausmacht.
Und das waren alles deine ersten Gedanken, als du mit Fitbikes in Prüfung gekommen bist?
Tatsächlich, wie gesagt,
das hat sich entwickelt,
aber der erste Punkt war tatsächlich so, oha, wenn die das halten können, was sie da versprechen, dann ist das schon ein ordentliches Pfund. Also das war so der erste Eindruck, wie gesagt, von dem, was quasi rundherum um Fitbikes passiert ist. Also vor allen Dingen dieses Kundenfeedback und Mitarbeiterfeedback.
Was du ja nicht faken kannst jetzt auf Google, ne? Natürlich kannst du bei Google jetzt irgendwie schlechte Bewertungen oder Bewertungen, die dir nicht gefallen, löschen lassen irgendwie, habe ich mal gehört. Ja. Haben wir noch nie gemacht, aber es gibt den einen oder anderen Mitbewerber, der irgendwie 3,0 an Sterne hat und dann auf einmal über Nacht ist es aber 5,0 und weil irgendwie alle negativen Referenzen fehlen. Aber das Schöne ist eigentlich, dass du eine Plattform hast bei Google, wo du als Kunde deine Meinung, dein Erlebnis wiedergeben kannst und wir können es auf jeden Fall nicht verändern. Also du kannst nicht irgendwie mit einem Bearbeitercursor reinschreiben und sagen, ja, ich mache hier mal anders. Das funktioniert nicht. Wie gesagt, es gibt ein paar, die irgendwie löschen lassen können. Und du bist dann sozusagen in die Referenzen reingegangen und hast geguckt, ob das, was wir auf der Homepage versprechen, sich da irgendwie wiederfindet.
Genau, also das war für mich, wie gesagt, einer der der ersten Punkte, die mir ins Gesicht gesprungen sind. So, okay, was macht euch aus? So, oder was macht Fitbikes aus? Und da waren, wie gesagt, diese ersten Schlagworte so, wir versuchen den Kunden glücklich zu machen. Nicht erstmal rundherum, sondern das war die zentrale Aussage, Kundenservice.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, okay, wenn man das so rausposaunt, dann muss man das auch halten. Und dann war für mich so, und das ist wieder dieser Zahlenmensch, ja, dann versucht man das mit Zahlen zu hinterlegen und auch abzugleichen, sozusagen, stimmt diese Aussage? Und das war tatsächlich einer der ersten Punkte. Und wir haben ja dann quasi tatsächlich relativ schnell miteinander telefoniert. Und dann bin ich in den Laden gefahren, tatsächlich.
In welchem Laden warst du dann?
Im Grafrath.
Ah ja.
Hab die Sandra Incognito besucht, sozusagen, damals. Ich glaube, sie hat sich auch nicht an mich wirklich erinnert. Aber ich durfte tatsächlich dort, ich bin ein bisschen durch den Laden durch und es war gerade eine Beratung, tatsächlich. Und es war eigentlich auch wieder so ein perfekter Moment, weil man so ein bisschen Mäuschen spielen konnte. Und dann eben genau diesen Punkt zu sehen, ja okay, die kümmern sich wirklich drum. Und sie hat sich nur auf einen Kunden fokussiert. Jetzt bin ich rum, sie hat mich begrüßt, aber sie hat dann trotzdem den Fokus komplett auf den Kunden gelegt, der gerade da war. So, und das ist, wie gesagt, auch wieder eine Bestätigung dessen gewesen, zu sagen, ich fokussiere mich auf die Bedürfnisse des Kunden, wenn er im Laden ist. Das war, wie gesagt, das hat sich dann, wie gesagt, so Stück für Stück hat sich dieser Eindruck, den man für sich als erstes mitnimmt, ja, was die Marke ausmacht, dann auch verfestigt und hat mir ein gutes Gefühl gegeben, dass man hinter dem steht, was man sagt und dafür einsteht Und ja, wie gesagt, da waren das die ersten Berührungspunkte tatsächlich. Also wirklich so dieser Abgleich an so ein bisschen diese Zahlenmensch-Ebene, aber dann auch die Gefühlsebene, tatsächlich einen Laden zu besuchen und das in live zu erleben.
Klar, ja. Und wie waren so die Gedankenwelten? Also du bist ja vorher in relativ großen Firmen gewesen, ne? Also auch wenn jetzt zum Beispiel Bavaria Filmstudios, die habe ich ja vorher ehrlicherweise immer nur mit dem Boot kombiniert und mit, es gab zwei Sachen, das U-Boot, das Boot und die unendliche Geschichte. Ja. Das sind diese zwei Dinge, die ich persönlich aus dem Bavaria Filmstudios und das Setup von den Stuntmans. Da gab es auch so eine Stuntman-Show, aber viel prägender war immer das Boot und die unendliche Geschichte.
Ja.
Und nachdem ich im Nachhinein erfahren habe, was da alles noch so dranhängt, es war mir aber nie so präsent, sag ich mal. Aber alles große Firmen. Und jetzt ist ja zu dem damaligen Zeitpunkt und auch heute noch Fitbikes so klein dagegen. Was war so dein Gedankengang? Ja, jetzt gehe ich von einer großen Firma in eine kleine Firma. Noch im Aufbau, da tut sich noch viel, vielleicht auch nicht, vielleicht noch ein bisschen risikohafter, Struktur nicht so vorhanden, vielleicht ein bisschen verrückter oder umtriebiger Gründer. Was waren so deine Gedanken dabei?
Einer dieser Gedanken war tatsächlich so, okay, mache ich das wirklich? Also verlasse ich so ein bisschen dieses, ich nenne es mal sichere Konzernwesen.
Vermeintlich sichere Konzernwesen.
Vermeintlich sichere Konzernwesen. Wie wir wissen, in den letzten Jahren war das auch nicht mehr so sicher. Aber es war für mich tatsächlich dann ein Punkt zu sagen, wenn ich nochmal jetzt aus diesen, ich nenne es mal etwas größeren Hamsterrädern rausgehe, dann jetzt. Also wie gesagt, das war für mich einer der Punkte. Also wenn ich das mache und so in diese Startup, ich nenne es mal noch Startup-Umgebung reinzugehen und wie gesagt, dieses Risiko auf mich zu nehmen, wo ich sage, okay, mit 50 mache ich das nicht mehr wahrscheinlich. So, also
naja, so alt
vielleicht.
Ist
auch nicht, ja. Nein, aber das, wie gesagt, es sind nur noch 10 Jahre. Also dann, geht schneller, als man schaut. Aber das war so ein Punkt, okay, wenn ich jetzt dann wahrscheinlich vielleicht gar nicht mehr. So. Und für mich war einerseits dieser Sprung zu sagen, okay, wirklich so ein bisschen ins Unbekannte, weil es eben wirklich keine, wie du sagst, keine großen Strukturen gab so in der Art und Weise und keine, ich sage jetzt mal, kein Netz und doppelten Boden.
Das keine Konzernstrukturen. Nee,
wie gesagt, ja. Also das war ein Punkt und es war einfach auch dieser Reiz und diese Spannung, die das ein bisschen ausgemacht hat. Aber vor allen Dingen, und das habe ich gerade vorhin auch schon mal so ein bisschen mit durchschwingen lassen, ich wollte aus dieser und jetzt auch wieder Hamsterrad-Thematik so ein bisschen raus, immer noch 5, 8, 10 Stellen ober mir drüber zu haben. Und in meiner Entscheidungsfreiheit vielleicht etwas, oder nicht etwas, sondern sehr eingeschränkt zu sein. Und das ist das Erste, also sozusagen wirklich mitzuwirken bei einem Aufbau, wirklich mitzumachen und mitentscheidenden Anteil dran zu haben. Meine ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, wirklich mal ungefiltert, sage ich jetzt mal, mitzugeben und mit einfließen zu lassen. Und dort genau dieses im Aufbau Befindliche mitzuprägen und vielleicht so, wie gesagt, meine 2 Cent damit reinzuschmeißen, damit es ein Erfolg wird. Das war eine der Hauptgründe tatsächlich.
Hast du das Gefühl, dass deine Konzernerfahrungen, die jetzt in deinem täglichen Doing wirklich helfen? Also ich will überhaupt nicht sagen, dass deine persönliche Einbringung, Matthias, das auf jeden Fall hilft, aber die Struktur, die ich mir jetzt vorstelle im Konzern, sind ja wahrscheinlich, ohne es jemals erlebt zu haben, von innen, ganz andere als sozusagen in unserer kleinen Kitsche. Also meinst du, dass das wirklich dir jetzt sozusagen in Daily Doing hilft oder ist es sozusagen eher deine persönliche Erfahrung, die du jetzt gelernt hast, wie organisiere ich mich, wie organisiere ich Projekte etc.? Das ist ja unabhängiger als vom Konzern irgendwie.
Ich glaube, es ist anteilig. Also ich glaube, es ist so 20, 80, 30, 70. Also es ist, ich glaube, also 70, 80%, es ist tatsächlich so die persönlichen Erfahrungen, die ich mitgenommen habe. Es gibt in der Konstellation oder in der Phase jetzt nicht vieles, was ich noch nicht kennengelernt habe. So an Problemstellungen, an Themenstellungen, die irgendwo mal aufgeploppt sind. Da hilft es, wenn du im Konzern warst, der auch mehrere Gesellschaften hatte, etc. pp. Da hast du sehr viele Problemstellungen schon mal kennengelernt. So, das hilft fachlich, das Ganze zu beurteilen. So, dementsprechend ist es eher so dieses Thema, okay, ich kann abschätzen, ob eine Themenstellung wichtig ist, ob eine Themenstellung nicht wichtig ist, ob es ein Risiko darstellt, ob es eine Themenstellung ist, die ich sozusagen, wo ich einen Fokus drauf lege oder wo ich sage, okay, wir schieben das Ganze ein bisschen. Und auch der rechtliche Rahmen, das ist auch ein Thema, was man natürlich immer wieder als Geschäftsführer von, nehmen wir jetzt mal HR-Abteilung mit hat. Natürlich habe ich jetzt auch in der Phase, wo ich im Konzern war, sehr viele Personalthemen mitgenommen. Das heißt nicht, dass ich ein perfekter HRer bin, aber ich weiß ungefähr, wie weit ich rechtlich gehen kann. Das hilft mir weiter. Also das ist der 70-80-Part. Die Struktur aus dem Konzern hilft dir insofern, wenn du sagst, das mache ich bestimmt nie so. Also ich glaube eher so diese, da ist es eher so die Negativumkehr zu sagen, okay, lass uns bitte nicht die gleichen Fehler machen wie ein Konzern. So, und da glaube ich, gibt es sehr viele Ansatzpunkte zu sagen, wie baut man das Unternehmen auf oder wie strukturiert man das Unternehmen, um eben nicht in die Betriebsblindheit reinzukommen. Wie strukturiert man dann zum Beispiel Schnittstellenthematiken und so weiter? Weil ich glaube, der größte Feind ist Informationsverlust, je größer du wirst. Und da einfach immer dahinter zu sein, zu sagen, okay, eines der Learnings, die wir ja mitgenommen hast, sind die Vielfalt an Kommunikationskanälen, zum Beispiel intern. Und da ist etwas, wenn du da einen Fokus drauf hast und viel, viel Energie drauf verwendest, das so eng wie möglich zu fassen, dann machst du nicht den gleichen Fehler wie ein Konzern.
Ja, das war ja früher bei mir so, als ich angefangen habe, da war der Fahrradladen ein Raum und Kommunikation war super einfach, weil die Media, die du sprechen musst, war eigentlich da. Du konntest einfach in den Raum reinbrüllen, in Anführungszeichen, und die Antwort, die du haben wolltest, kam hoffentlich auch. Dann war es ein Schritt Nummer zwei war, als ich einen zweiten Laden aufgemacht habe, dann wurde es schon schwieriger, weil dann hast du angefangen, viel zu telefonieren oder WhatsApp zu schreiben. Dann kam das Büro, das war ein Raum, 15 Quadratmeter, in einem Coworking. Dann wurde es schon ein bisschen schwieriger. Und jetzt haben wir ja sozusagen einmal ein Hauptquartier, wo Mitarbeiter remote oder hybrid arbeiten. Und dann haben wir irgendwie 20, 30 Standorte, wo nochmal andere Leute sind in der Form. Und das kommunikationsmäßig gut hinzubekommen, ist schon eine Challenge. Und in der Tat, glaube ich, war dann die Lösung, dass wir es auf sehr wenig Kanäle reduziert haben. Ne?
Genau, also das ist ein Punkt, weil du hast es sehr richtig gesagt am Anfang, sobald du jemanden im Raum hast und mit dem reden kannst, auf die Mimik achten kannst, auf die ganzen Themenstellungen, Körperhaltung, Mimik, wie spricht er, hast du natürlich im Prinzip 100% der Informationen. Ja? Dann hast du den zweiten Schritt, du telefonierst mit jemandem. Was geht dir ab? Mimik, Körpersprache, du hast noch
die Stimmlage.
Du hast noch die Stimmlage und die Emotionen, aber es gibt auch welche, die die ganze Zeit sehr monoton bestimmte Themen runterreden können. Dann fehlt dir das auch schon wieder. So, das heißt, dir gehen schon ein sehr hoher Prozentsatz an Informationen verloren, indem du nur von Ansprache face-to-face auf Telefon runtergehst. Wenn du dann noch auf E-Mail oder auf eine Textnachricht oder sonstiges runterbrichst, dann fehlt dir nochmal ein Prozentsatz. Und das ist dieses Learning, je mehr du sozusagen an möglichen Kommunikationswegen aufmachst, bis hin zu, ich klicke nur noch drei Punkte an oder ich klicke mich durch ein IT-Service-Panel durch, wo ich meine Problemstellungen hinterlege. Letzten Endes fehlt am Ende Information. So, und damit hast du Zeit, die verloren geht. Damit hast du Fehlinformationen oder Fehleinschätzungen. Und das ist ein Riesenproblem in jeglicher Zusammenarbeit, das zu reduzieren, das immer wieder kompakt zu halten, immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, ob man die richtige Art der Kommunikation hat, das richtige Kommunikationsmedium. Und das ist eines der größten Learnings, wo wir, glaube ich, uns immer wieder challengen müssen, als Firma, aber auch als einzelne Person, kommuniziere ich gerade richtig? Kommuniziere ich mit der Person, der ich eine Information mitteilen will, auf dem richtigen Weg? Weil manche schaffen das, dass sozusagen aus einem Text zum Beispiel rauszulesen und die Information zu verarbeiten und richtig weiterzumachen. Manche interpretieren in Zeilen rein und plötzlich fehlt schon was. Oder aber, was mein persönliches Problem manchmal ist, ich gehe davon aus, dass sehr viel Vorinformation an anderer Stelle vielleicht schon vorhanden ist und lasse dann vielleicht Teile weg. So, kann auch passieren, ja, es ist menschlich. Und dann ist es für den anderen, für mich ist es ein Drei-Seiten-Roman und für den anderen ist es wie ein Comic. Also der sieht bam, zack, puff und ich sehe, das ist eigentlich genau die Beschreibung, die alles sagt. Und das in ein Gleichgewicht zu bekommen, ich glaube, das ist eine der, das wird und ist eine der größten Herausforderungen für egal wen in der heutigen Firmenlandschaft.
Deswegen schicke ich so gerne Sprachnachrichten, weil du dann nicht nur was interpretieren, also weil wenn du ein geschriebenes Wort hast, kann man ja schon noch was interpretieren. Du kannst die Stimmung interpretieren, du kannst irgendwie auch manchmal Sachen zweideutig lesen und wenn du dann eine Sprachnachricht schickst, dann kannst du die Stimmung schon mal nicht interpretieren. Also das wäre hart irgendwie fahrlässig. Und meistens ist es auch nicht so zweideutig. Ja, deswegen ist, finde ich, Sprachnachrichten, warum auch immer die so verrufen sind, aber ich finde das immer noch ein sehr gutes Kommunikationsmittel. Vor allem, da mittlerweile ja auch dieses ein oder andere Medium das transkribieren kann. Das heißt, du kannst auch mal das dann dir durchlesen, aber die Stimmung kannst du dann auch per Audio dann hören.
Ja. Ein Punkt, den wir am Anfang auch hatten, war, dass bestimmte Mitteilungen an Lizenzpartner mal per Videobotschaft auch rausgegangen sind. Das ist ja nochmal Next Level, weil sie dann auch noch deine Mimik und deine Person, deine Haltung dazu sehen. Und das hilft nochmal mehr. Also deswegen, genau richtig, würde ich genauso sagen. Für mich ist immer, je mehr Information mitgegeben wird, Tonlage, Systematik, Wortwahl, es sind alles Themen, wo ich sage, ist wichtig für die interne Kommunikation.
Das machen wir gerade viel zu wenig. Haben wir das einmal im Monat gemacht, dass wir sozusagen Videos rausgegeben haben, was gerade los ist und so. Aber das ist momentan noch ein bisschen wieder flöten gegangen. Wir machen jetzt einmal im Monat ein Partner-Meeting per Zoom. Ne? Das ist im Endeffekt ja auch per Video und per Sprachnachricht, aber man kann auch was dazu antworten. Aber früher hatten wir das dann noch per Video sozusagen vorbereitet. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, schon in ein tieferes Thema sozusagen. Jetzt hast du ja sozusagen den ersten, also du hattest den ersten Kontakt mit Fitbikes, du hast den gechallenged in irgendeiner Form über Referenzen, über einen Besuch vor Ort. Dann gab es irgendwann gemeinsame Gespräche und dann gab es irgendwann den ersten offiziellen Arbeitstag in der Hofmannstraße, in meinen Augen ein sehr schönes Büro. Irgendwie war das aber nicht so allgemeiner Beliebtheit erfreut. Was war so dann dein Gedankengang dann dort?
Oh, das ist schon lange her, ja, 3 Jahre. Da
kann man natürlich jetzt schon viele schlechte Erfahrungen verdrängen.
Tatsächlich ist es ein Gefühl, das bleibt. Das hört sich jetzt wieder sehr hochtrabend an, oh Gott. Nein, ein Gefühl ist tatsächlich Herzlichkeit. Also das war das, was mich sehr beeindruckt hat, beziehungsweise von Anfang an war eine gewisse Herzlichkeit. So dieses,
aber nicht von mir.
Von allen Kollegen, die...
kurze Erklärung, ich bin ja schon ein netter Mensch aus meinen Augen, aber mir wird hier und da eine... Wie hat der Sascha das immer beschrieben? Ein emotionaler Stein. Ich arbeite halt gerne und manche Sachen sind mir halt nicht so wichtig. Aber dafür gibt es ja andere Menschen hier.
Das war damals so ein Punkt, dieses direkt Aufgenommensein tatsächlich. Das war... das ist das, was so von den ersten Tagen tatsächlich hängen bleibt. Aber auch natürlich für mich war es schon, wenn man jetzt nochmal überlegt, wo ich herkam, also die Media Plus hatte kurz zuvor ein 3 Bürogebäude umfassendes neues Headquarter bezogen im Münchner Osten. 4 Stockwerke, irgendwie keine Ahnung, pro Stockwerk 100, 120 Leute, die da arbeiten konnten. Und dann kam man in die Hoffmannstraße.
Ja, das waren 300 Quadratmeter. Ein großer Raum, ein Büro und ein Besprechungsraum. Und eine Küche.
Und eine Küche. Und ein Kellerraum. Und ein Kellerraum, ja. Aber ja, also es war schon, ja, da dachte, das war schon
ein Unterschied.
Ein Unterschied.
Aber
Unterschied,
wenn du ja wissen würdest, wo wir vorher waren, also das ist ja etwas, was klar, ich meine, ich in meiner Brille habe ich natürlich von Anfang bis Ende oder bis heute das miterlebt, ne? Aber wir hatten in Berg am Laim war mein erstes Büro. Das muss man erstmal, also leider habe ich kein Bild mehr davon, aber das war ein Durchgangszimmer zur Teeküche. Das war mein erstes Büro. Das waren so 2 Quadratmeter. Das war super ätzend, weil natürlich warst du zwar eigentlich mitten in der Werkstatt und du standest mit dem Rücken, saß ich zur Werkstatt und rechts von mir war die Küche. Und wenn jemand an mir vorbei wollte, dann musste er mich eigentlich vorschieben, weil es war gar nicht genug Platz dabei, dass jemand vorbeigehen konnte. Und meistens war so, das war auch meine Zeit, wo ich 7 Tage die Woche nonstop gearbeitet habe, dass ich in der Früh irgendwas angefangen habe und dann kam irgendwie ein Ruf aus der Werkstatt oder aus dem Verkauf, keine Ahnung, und dann bin ich da halt hin und dann bin ich da gefangen gewesen im Alltag. Und irgendwann am Abend bin ich dann wieder zu meinem Büroplatz und zu meiner E-Mail, was auch immer ich in der Früh begonnen hatte, zurück und habe es dann fertig machen können, weil da war ja keiner mehr da. Das waren die Anfänge, ja. Und wir sind wir in Neumarkter Straße über einem Autohaus, war so ein, ich glaube, heute würde man das Coworking Space nennen. Damals war das halt ein Gemeinschaftsbüro. Mhm. Da haben wir einen 14 Quadratmeter Büroraum gemietet. Und da saß ich und der Patrick drin. Das weiß ich noch genau. Das werde ich nie vergessen. Das war so witzig, weil da habe ich einen Internetanschluss bestellt und der Typ hat einen Internetanschluss in die Dose, in den Keller gesetzt. Und ich stand dann davor und er so, ja, voll stolz erzählt, dass er jetzt fertig ist. Und ich so, hä? Aber mein Telefon ist 2 Stockwerke oben drüber. Ja, aber er hat nur einen Auftrag für da. Da mussten wir noch mal 2 Monate warten, bis wir den Anschluss dann bekommen haben, bis ein Typ kam, der dann 2 Käbelchen von rechts nach links, so, das waren so 2 Zentimeter, versteckt hat und dann war oben auch Internet. Egal, Nebenstory. Auf jeden Fall, das war dann 14 Quadratmeter Büro und das war schon ein Riesenschritt, weil das waren ja sozusagen Mehrkosten, die wir dann da tragen mussten und das war ein großer Schritt. Und dann war irgendwann ein Büro in der Mocellestraße frei. Das waren 70 Quadratmeter. Das sah ein bisschen wie eine Wohnung aus. Das waren die Wohnungen. Das waren insgesamt 4 Räume. Da gab es auch eine Teeküche. Die war aber, wer auch immer das geplant hat, Teil des Klos. Also du bist sozusagen in die erste, wow, Tür rein. Da war die Teeküche. Das war ein Waschbecken und eine Herdplatte. Und dann kam so eine, kennst du diese Türen, die du halt bei Klos hast, wo oben drüber frei ist, sozusagen, ne? Also keine Trockenbauwand oder so, sondern du hast halt dann, also sagen, dann hattest du so eine Tür und danach kam sozusagen das Klo. Ich habe das nicht geplant, also das war halt so. Ja. Das war dann, da war der, dann das haben wir gemacht und dann ist mir das Werkstattteam ausgefallen und habe den Johannes eingestellt und Johannes war dann das erste halbe Jahr alleine in diesem 70 Quadratmeter Büro, weil sonst kein anderer da war, der Büroarbeit hätte machen können. Also es gab keinen. Es gab mich, es gab den Johannes, das waren die einzigen Mitarbeiter, die Dinge gemacht haben, die nicht Verkauf, Werkstatt waren, die einzigen Menschen außerhalb im Laden zu sein. Ja,
und der ist immer noch da.
Ist immer noch da. der Einzelbüro gehabt. Ich meine, das ist auch ein Anfang, wenn du anfängst und dann hast du 70 Quadratmeter Einzel.
Quasi Chefbüro.
Chefbüro, ja, mit vier Bereichen kannst du jeden Tag wechseln. Ja. Aber das war der Anfang. Und danach kam die Hofmannstraße.
Ja. Also ich glaube, das andere wäre nochmal anders gewesen, anders gut oder anders schlecht. Nein, aber wie gesagt, Hofmann war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, man muss ja immer wirklich in diesen Etappen sprechen, wo wir uns auch befinden. Und wie gesagt, in 3 Jahren ist wahnsinnig viel passiert, auch mit Fitbikes. Aber für damals war es ja auch den Umständen entsprechend, sage ich jetzt mal, was die Mitarbeiterzahl angeht, was die Abteilungsgrößen anging, war das ja auch dementsprechend passend. So.
Wir waren 5 Leute.
Ja.
Als wir in die Hofmannstraße eingezogen sind, waren wir für dieses Büro 5 Leute. Und ich weiß noch damals, als ich das gesehen habe, da waren noch Wände drin. Ich dachte, wow, riesig. Das ist ja riesengroß. Und dann haben wir dann habe ich gesagt, ich hätte gerne einen großen Raum und dann eben diesen einen Raum hinten und die Dinge. Dann waren die Wände raus. Ich dachte, wow, noch größer. Das ist ja riesig.
Ja, und am Ende ist es richtig klein vorgekommen.
Naja, weil ihr alle so rumgeheult hat, weil es halt so laut gewesen ist. Aber ich hätte ja noch ein bisschen länger drin bleiben können.
Du, wir können auch wieder zurückziehen.
Ja, als ich dann ausgeräumt habe, war es wieder riesig.
Das stimmt, ja. Ja, als dann nur noch zwei kleine Schallschutzwände oder Boards drin waren, war dann echt, war es sah so wieder groß aus. Ja. Nein, aber das, wie gesagt, das war auch dann und für den Zeitpunkt gar nicht so verkehrt, weil dadurch, dass wir alle zusammensaßen und im Endeffekt sehr viel mitbekommen hat. Also man hat dann, keine Ahnung, Charlotte telefonieren hören damals und das Setting telefonieren hören und man hat mit Marketing den Austausch gehabt, mit IT, mit dem Leon damals den Austausch gehabt. Das waren Themen, wo ich sage, dann kommst du natürlich auch schnell rein.
Das war ein großer Raum,
genau.
Ne, wo alle drin sind.
Ja, so, ja. Genau, also du kriegst sehr schnell sehr viel mit, so, weil du die Gespräche mitbekommst, weil du von einem Tisch zum anderen sozusagen gehen konntest und sprechen konntest. Das hat schon sehr viel geholfen tatsächlich und auch anzukommen. Und im ersten Moment war es dann für mich tatsächlich auch so ein bisschen scherzhaft, bitte verstehen, so, ja, wo ist mein Büro? Also da saßt du dann quasi in deinem, in dem Eckbüro und dann habe ich mich so umgeguckt und so, wo ist denn meins? Also das war dann so der erste Reality-Check für den neuen Geschäftsführer Matthias. Nein, aber das war dann tatsächlich ein Punkt, wo ich sage, mir hat es extrem viel geholfen, dass wir dort waren tatsächlich. Und man muss ja auch dazu sagen, damals hatten wir dann auch noch hier Euching als Lager und auch / Büro. Das war natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Auch da konnte man dann sozusagen ja auch von dort aus arbeiten und auch so diese Entwicklungsschritte ja mitgehen.
Genau. Wenn man jetzt die letzten 3 Jahre so ein bisschen Revue passieren lassen, was war aus deiner Sicht so die bewegendste Story oder der krasseste Moment oder das, wo du sagst, das bleibt dir am meisten in Erinnerung?
Oh, das ist jetzt schwierig auch, tatsächlich. Aber ich glaube tatsächlich, weil ich gerade euch hingesagt habe, für mich der erste Kickoff in Euching.
Was ist ein Kickoff?
Das war ein Kickoff.
Ja, was ist das? Ja, also nicht jeder, der jetzt vielleicht zu ihr zuschaut, zuhört, weiß ja, was das ist.
Das ist eine super Einrichtung. der Kickoff ist ins Leben gerufen worden. Das ist ein mehrtägiger Austausch vom Headquarter und den Standorten zum Start des Jahres. Also das ist auch in einer der ersten Januarwochen. Jetzt ein Standard bei uns sozusagen, dort alle Standorte einzuladen und den Start ins neue Jahr zu feiern, uns ein bisschen zu feiern, einen positiven Start mitzunehmen in das neue Kalenderjahr und auch ganz viele neue Themen in den Austausch reinzubringen, nochmal bestimmte Schulungen mitzumachen, Events mitzumachen, Teambuilding mitzumachen. Einfach wirklich uns als Gruppe zu identifizieren, miteinander zu reden, in den Austausch zu kommen, immer wieder uns neu kennenzulernen. Das ist der Kickoff. Und
ja. Ja, genau. Also geht 4 Tage, Anfang des Jahres, alle Standorte, alle Mitarbeiter, alle Inhaber kommen zusammen. Und man macht dort gemeinsam Events, sei es Schulungen, sei es aber auch Spaßveranstaltungen. Wir machen, war das letztes Jahr?
Trampolin.
Jetzt haben wir Trampolin spielen. Ja, das Jahr davor waren wir Paper spielen.
Ja.
Mit 100 Leuten, das war super witzig. 100 Leute haben sich vorgenommen, dass sie mich abschießen. Ja, also das haben sie mir alle gesagt, so vorher, Markus, mach dich mal hier, ne, oder dich nehmen wir dann so. Und dann standen 100 Leute in Paintball-Klamotten bereit und keiner konnte mehr sehen, wer war. Also ich war dann sozusagen inkognito. Und das war auch ganz gut so, weil das war ein bisschen schwierig am Anfang, weil das war so super rutschig, dieses Feld. Mhm. Und das war gar nicht so einfach, sich da vorzubewegen.
Ja. Genau. Nee, aber genau, also um darauf zurückzukommen, das war tatsächlich ein sehr, ich weiß nicht, das war diese Atmosphäre, glaube ich. Der erste Kickoff, genau, war eben da in Euching, weil wir dort die räumlichen Möglichkeiten hatten. Wir hatten dort, wie gesagt, das Lager und allein diese Location mit den Regalwänden, wo die Kartons drin standen, diese Industriehallen-Schick, sage ich jetzt mal, die ganzen Leute, die da zusammengekommen sind. Und wie gesagt, es war für alle auch das erste Mal. Und das war einfach so eine Abfolge an Ereignissen, die für mich jetzt prägend waren für die gesamte Gruppe, weil es, wie gesagt, war auch für mich das erste Mal, dass wirklich alle Mitarbeiter dann irgendwie an einem Standort oder irgendwie zusammengekommen sind. Und es hört sich total auch wieder sehr klischeehaft an, aber es war wie ein Familientreffen. Das war wirklich so. Also man ist sich zur Begrüßung sind sich Menschen um den Hals gefallen, die sich, glaube ich, vorher vielleicht dreimal am Telefon gehört haben, haben sich begrüßt, haben sich abgeklatscht. Das war wirklich wie Freunde, Familie, wie ein lang ersehntes Wiedersehen. Und obwohl es das, wie gesagt, nochmal der erste Kickoff war, der überhaupt stattgefunden hat. Und das war einfach fantastisch. Also da kriege ich heute noch zu manchen Themen auch ein bisschen Gänsehaut tatsächlich. Wir haben dann auch eine Hausmesse versucht, so ein bisschen aufzustellen. Und aus einer angefragten Teilnahme von einem Hersteller ist dann tatsächlich sowas wie eine Hausmesse geworden mit irgendwie, keine Ahnung, 7, 8, 9 Herstellern, die sich fast um den Platz geprügelt hätten. Und das war so ein Miteinander, so ein Austausch, so ein gutes Gefühl. War fantastisch und zehre ich auch heute noch so ein bisschen in der Emotion.
Das ist so witzig mit der Hausmesse, weil da war eigentlich die Idee, dass man einfach die Hersteller einlädt, dass sie auch an dem Abend bei der Party mit dabei sind. Und die Hersteller haben daraus gemacht, ja klar, komm ja mit Zelt, mit Fahrrädern, mit einem Pipapo. Und dann war es in der Tat da eine kleine Messe, die wir dann auch jedes Jahr jetzt weitergezogen haben.
Genau. Ja.
Wenn du jetzt so ein bisschen noch beschreiben würdest, was wäre denn so deine, was, wenn jetzt ein neuer Partner zuhört oder jemand sagt, ja, ich habe Interesse dran, was ist so aus deiner Sicht der größte Mehrwert in deinem Bereich? Also sprich, du hast ja das Thema Finanzen, Controlling, das Thema Mitarbeiter in deiner Hauptfuchtel sozusagen, IT, das sind auch andere Sachen, aber jetzt sind so die Dinge, glaube ich, wenn man jetzt die Vita sich anschaut, die da am meisten mitschwingen. Was ist so der größte Mehrwert? Also wenn jetzt jemand sich jetzt zuhört, der sagt, ja, hört sich irgendwie spannend an, was ihr macht, was ist so der größte Mehrwert, den jetzt jemand aus deinem Bereich, aus deinem Schwerpunktbereich, sagen wir mal so, miterleben würde?
Also wenn ich mich wirklich auf das Thema Finanzen sozusagen mitnehmen kann, ist genau dieses Thema, wir geben Sparringspartner mit an die Hand. Also das heißt, letzten Endes, man wird nicht alleine gelassen mit Zahlen, mit Themenstellungen daraus, sondern man hat einen Ansprechpartner, und zwar einen vertrauensvollen Ansprechpartner, der einen versucht, in positiven wie negativen Situationen zu unterstützen. Sei es jetzt gerade mein Bereich, dann beim Thema Planung, Gespräche mit Banken, Gespräche mit anderen Ansprechpartnern, Zukunftsvisionen etc. pp. Mit zu unterstützen, dort das Ganze zu challengen. Das ist ein Mehrwert, den ich jetzt aus dem Finance-Bereich einfach mitgeben würde. Wir haben das Thema Benchmarking, was wir jetzt ganz groß mit einem internen Dashboard sozusagen angehen. Also man hat eine Vergleichsmöglichkeit, man kann sich dementsprechend dort vollkommen offen mit anderen austauschen und dementsprechend Best Practices übernehmen. Der Mehrwert ist, wie gesagt, dieses Lernen von vielen. Vielleicht ist es das eher konkreter. Also das Lernen von vielen anderen im Markt, die auch schon zur Fitbikes-Gruppe gehören, und dementsprechend von uns dann kanalisiert die Informationen zur Verfügung gestellt werden. Also das heißt, immer einen Benchmark zur Verfügung gestellt bekommen, eine Unterstützung zur Verfügung gestellt bekommen für Probleme, die man im Daily Business hat, für die man vielleicht auch nur ein Durchgangsbüro hat, so wie du damals, wo man sich nach Ladenschluss hinsetzt. Dafür sind wir da. Also das ist vielleicht der Hauptaugenmerk, wenn jemand Interesse hat, Sachen abzugeben, für die man keine Zeit, keine Muße, keine Lust mehr hat oder auch einfach nicht weiß, wie man sie tun soll. Das sozusagen kann man dementsprechend outsourcen, an uns abgeben oder uns halt einfach als Sparringspartner nutzen, um so dann bessere Entscheidungen zu treffen und ja, das Ganze so aufzubauen, dass man sagt, den nächsten Schritt zu gehen. Ja, und dafür sind wir glaube ich, da oder davon bin ich überzeugt, dass wir da sind und dafür einstehen können. Und genau, das macht es aus. Also ich glaube einfach, wir bieten die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu gehen. Mhm.
Gut, ich glaube, ich habe ich alles schon, ich überlege gerade noch ein bisschen, was, also wir haben sozusagen die Vergangenheit angeschaut, wir haben das Gründing Grund warum angeschaut, wir haben angeschaut, was so deine ersten Eindrücke waren, deine Storyline, was ist so ist auch dein Blick in die Zukunft? Also wenn du jetzt überlegst, was, vielleicht können wir ein bisschen zweigleisen, also du hast ja auch mit vielen anderen Lokalunternehmen zu tun und vor allem Fahrgeschäfte. Was ist so dein Blick auf den Markt der Fahrerbranche in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahren?
Ja, also ich glaube, um da nochmal kurz 2 Jahre zurückzugehen, ich glaube, ich bin in der bescheidensten Phase des Fahrradmarktes irgendwie zu Fitbikes gekommen.
23, ja, das ist das erste Jahr, wo es mal runterging.
Genau.
15 Jahre
hoch. Also das war natürlich auch nicht einfach die letzten 2, 3 Jahre, muss man auch sagen. Sehr viele Herausforderungen, sehr viele Themenstellungen. Mein Blick in die Zukunft, und das ist so ein Punkt, wo ich immer versuche, auch wieder ein bisschen mit Zahlen zu argumentieren. Mein Blick in die Zukunft ist so, dass dieses Pendel immer mal wieder in andere Richtungen ausschlägt. Also je extremer es in die eine Richtung ausschlägt, desto mehr ist die Chance, dass es auch wieder in andere Richtungen ausschlägt. Und ich glaube, darauf steuern wir zu. Also ich habe jetzt keine Glaskugel, die mir mehr verrät, aber ich glaube, dass dieser Ausschlag, wo wir wirklich hart zu kämpfen hatten, in den nächsten mindestens 1, 2 Jahren, sich deutlich positiver darstellen wird. Wir haben bei uns in der Gruppe jetzt zumindest sehr gute Voraussetzungen geschaffen, dass die Unternehmen und die Standorte so aufgestellt sind, dass sie auch gut in das neue oder die neuen Jahre starten können. Deswegen, also ich glaube, dass diese ein bisschen saure Gurkenzeit jetzt, ich habe die Hoffnung und den Glauben auch daran, auf Basis dessen, wieso sich die Zahlen zeigen, dass wir dort etwas positiver gestimmt auf jeden Fall reingehen können. Und dementsprechend glaube ich, dass der Markt sich wieder ein bisschen erholen wird. Ja? Nicht nur ein bisschen, sondern dann auch voll erholen wird. Wichtig ist dabei zu sehen, dass einfach dieses Thema Angebot-Nachfrage immer einfach das Ganze steuert. So, es war ein Überangebot da für eine relativ konstante Nachfrage. Jetzt haben wir wieder ein bisschen weniger Angebot, weil viele Vorordern zurückgenommen worden sind oder deutlich reduziert worden sind und das jetzt über 1, 2 Jahre. Dementsprechend weniger Produktion, weniger Angebot bei konstanter Nachfrage sorgt es wieder für ein bisschen entspannteres Verkaufen auf der einen Seite und aber auch für ein, ich sage jetzt mal, bereinigtes Angebot. Also wirklich neue Ware, neue Modelle, die dann sozusagen dem Kunden wieder präsentiert werden können. Und dementsprechend glaube ich, wie gesagt, so für den Markt per se ist jetzt ein wahnsinnig guter, man würde sagen, so ein wie nach einem Crash am Finanzmarkt sozusagen, geht es ja auch immer wieder nach oben. Also wir haben 2008 erlebt, riesen Crash, es ging wieder nach oben. Wir haben einen Corona-Crash erlebt, es ging wieder nach oben. So, dementsprechend, auch da sind Zyklen. So, und diese Zyklen, wenn man ein bisschen Marktverständnis und wirtschaftliches Verständnis hat, dann wird auch dort der nächste Zyklus einsetzen, wo das Fahrrad als eines der Alternativen, sage ich jetzt mal, zum Fortbewegungsmittel oder das alternative Fortbewegungsmittel auch in der Stadt, wo dieser Zyklus einfach wieder nach oben ausschlägt. So, also jetzt sehr wirtschaftlich ausgedrückt, aber das ist so.
Na gut, du hast ja immer so, ne? Es geht jetzt jahrelang so nach oben, jetzt geht es wieder unten, aber es wird immer noch wieder nach oben gehen. Ob es wieder so krass nach oben geht, das ist so ein bisschen das Thema, was man vielleicht bezweifeln muss, weil wir hatten dann externe Einflüsse, ne? E-Bike, Leasing, Corona,
ja.
Die haben wir jetzt nicht. Wir haben dafür momentan eher Marktteilnehmer, die gehen. Und wir haben auch vor allem Marktteilnehmer, die aktiver sind, so wie wir, und damit auch sich Anteile sichern können. Und damit wird es dann für diese Marktteilnehmer wird es dann einfacher. Aber klar, es wird immer wieder mal so eine Marktbewegung sich geben. Ihr könnt gerne mal unter das Video mal schreiben, was eure Erwartung so an die nächsten, also wenn ihr es bei YouTube siehst zum Beispiel, dann gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was so eure Meinung, Wünsche, Denken, wie sagt man, Vorstellungen, Erwartungen an das nächste Jahr, Fahrradjahr ist. Dann können wir gucken, was bei rauskommt. Mhm. Du hast aber auf jeden Fall, also du hast jetzt in 23 angefangen, da ging es eigentlich nur noch bergunter. War auch für uns nicht ganz einfach, ne? Weil im Endeffekt fängst du dann an einer Branche dann an, wo du viele, viele Nachrichten bekommst, die auch mal unterschiedlich sind. Und dann hast du natürlich auch Standorte, die mit der Situation unterschiedlich umgehen. Und so ist es. Ja, aber wir haben es da gut durchnavigiert. Im Endeffekt sieht man das ja auch in den Bilanzen. Das war jetzt jahrelang negativ, war ja auch so geplant. Und jetzt ist es deutlich positiver geworden. Und wir haben auch hier und da die Standorte nach oben entwickelt. Und da hat sich viel, viel verändert. Und es ist super, super spannend, was die nächsten Jahre draus wird. Ja.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich glaube, das ist einfach ein Riesenfokus dort, wie gesagt, uns als Zentrale besser zu machen, besser aufzustellen. Mehrwert zu generieren und diesen Mehrwert sozusagen dann auszuspielen und damit unsere Standorte einfach zu stärken.
Ja, den Mehrwert, den wir heute anbieten für die Standorte, der ist ja was ganz anderes als vor 5 Jahren, also ja. Wo du vor 3 Jahren als ja. du angefangen hast. Das muss man wirklich, wirklich so sagen. Ja. Gut, Matthias, vielen, vielen Dank, dass du dich monatelang auf diesen Termin vorbereitet hast und alle Skripte, alle Regieanweisungen
sehr gut befolgt
hast. Ja, vielen, vielen Dank. Für all diejenigen, die jetzt zuschauen und sagen, ja, hört sich spannend an, gerne einfach melden und wir reden einfach mal gemeinsam darüber, wie ob vielleicht dein Laden, dein Standort zu uns passen würde oder andersrum, also ob wir was zusammenpassen. Dazu haben wir einen Prozess aufgebaut, der super simpel ist und dann siehst du auch, was dein Laden sozusagen an Potenzialen hat oder auch nicht hat oder geweckt werden kann. Komplett unverbindlich. Wir wollen in den nächsten Jahren auf knapp 200 Standorte hochwachsen und das werden wir auch. Ne? Das ist, haben wir alles dafür gebaut, die letzten 3 Jahre. Und von daher gerne melden. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass du dich hier reingesetzt hast in unser neues Designstudio. Ja? Und jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder arbeiten.
Ja, Dankeschön und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Danke dir.